Es ist schön, wieder mal bei euch zu sein. Und ich muss zugeben, immer wenn ich nach Hildesheim komme, fühle ich mich etwas alt. Nicht wegen euch, das kann ich euch sagen. Meine kleinste Schwester ist hier vor anderthalb Jahren nach dem Abi hingezogen und studiert hier an der Universität auf Lehramt. Und jedes Mal, wenn ich sie besuchen komme, denke ich mir, krass, die ist jetzt auch 19. Die war doch noch eben gerade, keine Ahnung, am Krabbeln. Das ist also ein Gefühl, was ich ganz stark mit diesem Ort verbinde, dass jetzt auch meine jüngste Schwester von zu Hause ausgezogen ist. Einfach so, ohne Zusammenhang jetzt hier erzählt. Ich habe uns heute Morgen einen Predigtext mitgebracht aus dem Johannesevangelium. Er steht dort im Kapitel 8 und es ist, sage ich schon mal vorher, ein herausfordernder Text. Kein leichter Text, ist eher Schwarzbrot. Und auch das, was ich zu sagen habe, hoffe ich, dass ihr es offen wahrnehmen könnt, weil es auch nicht immer leicht ist, solche Texte zu ertragen. Ich lese aus der Elberfelder. Jesus aber ging nach dem Ölberg. Frühmorgens aber kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen wurde, und stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hast uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie vorfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie, einen nach dem anderen hinaus, angefangen von den Älteren, und er aber wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind sie? Hat dich niemand verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Und sündige von nun an nicht mehr. Eine Ehebrecherin. Eine von vielen Ehebrecherinnen. Eine von vielen Ehebrecherinnen-Geschichten in der Bibel. Was 2000 Jahre so hingenommen wurde, das fällt heute eher auf. Wir schauen genauer hin, denn warum sind es eigentlich vor allem Ehebrecherinnen in der Bibel? Warum wird nicht mal ein Ehebrecher auf frischer Tat ertappt? Warum kennt das Neue Testament Geschichten wie diese nur mit Ehebrecherinnen? Wo ist der Ehebrecher? Seltsam. Und auch wenn die Todesstrafe heute mehr als dramatisch erscheint, laut dem Gesetz, 5. Mose 22, 1 Vers folgende, sollen die beiden beim Ehebruch beteiligten Personen gesteinigt werden. Wo ist denn der Mann in dieser Geschichte? Ich meine, wenn sie auf frischer Tat ertappt wurde, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber so wie ich mir das vorstelle, gehören da zwei dazu, wenn es dann auf frischer Tat ist. Auf frischer Tat ertappt. Und dennoch wird nur die Frau angeklagt? Seltsam. Die Wahrheit ist, das ist nicht seltsam. Das ist ein System, das die Männer bis heute bevorteilt und Frauen unterdrückt. Ein System, das wir bis heute in unserer Gesellschaft kennen. Die ungerechte Herrschaft des Mannes mit der damit verbundenen Unterdrückung der Frau. Und wenn die Bibel auch an vielen Stellen einen unglaublichen Gerechtigkeitsvorsprung gegen ihre damaligen und auch gegen ihre heutigen Zeit hat, ist sie in manchen Themen auch ihrer Zeit verhaftet. Jesus macht da nicht mit. Das ist das Gute. Er macht nicht mit bei Verurteilung, Vorverurteilung und Unterdrückung von Frauen. Aber die Geschichte nach, wo ist der Mann in dieser Geschichte, die schmerzt. Und die schmerzt, weil sie bis heute eine offene Frage ist. Aber zurück zum Anfang, zurück zu Jesus. Immer gut. Eine Frau wird zu Jesus gebracht. Auf frischer Tat hat man sie ertappt. Alles scheint eindeutig. Was genau ihr angelastet wird, die Details, die vielleicht irgendwie Verständnis schaffen würden, sie bleiben im Verborgenen. Auch wird die Frau scheinbar nur vorgeführt. Sie selbst bleibt ohne Namen, kommt nicht zu Wort, ist handlungsunfähig. Vorgeführt werden. Vielleicht eine erste Antwort, warum diese Geschichte bis heute eine Geschichte ist, mit der sich viele Menschen verbinden können. Denn vorführen oder vorgeführt werden, das kennen wir selbst ganz gut. Ich stelle mir das nur vor, mir ist es auch schon passiert, ein Fehler vor vielen Augen, ein Fehler vor vielen Menschen und dann wird er auch noch genüsslich ausgeschlachtet. Mal sind wir selbst die Schlachter, mal sind wir selbst die armen Würstchen. So oder so, wir sind zutiefst verletzt, wenn wir in aller Öffentlichkeit unsere Fehler, unser Fehlverhalten unter die Nase gerieben kriegen. In unserer Geschichte ist es eine Frau, die Ehebrecherin, die dies erleben muss. Was die Frau zum Ehebruch getrieben hat, das bleibt im Dunkeln. Lediglich die Tat prangt über ihr, beraubt ihr ihres Namens, wird ihr einziges Merkmal. Ich meine, das drastische Strafmaß, das wird ihr ja bekannt gewesen sein. Warum hat sie es trotzdem in Kauf genommen? Ich meine, jedes Kind wird damals die Gesetze der Tora gelernt haben und wird wissen, auf Ehebruch steht Todesstrafe. Warum hat sie es trotzdem getan? War sie vielleicht eine Prostituierte und hat keine andere Möglichkeit gesehen, an Geld zu kommen? Musste sie mit dem Geld vielleicht ihre Tochter ernähren? Oder war sie einfach nur unglücklich verliebt in einen verheirateten Mann? Wurde von ihm ausgenutzt? Wusste vielleicht nicht mal, dass er verheiratet war? War sie vielleicht in ihrer Ehe zutiefst unglücklich? Hat sie häusliche Gewalt erleben müssen? Geschah das Ganze, worauf sie ertappt wurde, überhaupt mit ihrer Zustimmung oder gegen ihren Willen? All diese Fragen, die Details, die Verständnis schaffen würden, die bleiben im Dunkeln. Aber ich denke mir, etwas zu tun, wofür man sterben könnte, das tut man meistens nicht aus Lust und Laune, sondern aus tiefer Verzweiflung. Es setzt sich ja auch niemand auf ein kleines Schlauchboot ins Mittelmeer, weil er darauf Lust hat, sondern nur, weil die Verzweiflung so groß ist. Und ich denke, gerade Mann hat es sich hier viele Jahre viel zu leicht gemacht, die alleinige Schuld der Frau zu geben. Denn ich glaube kaum, dass sie einfach so gern aus Lust und Laune die Gefahr einer Todesstrafe angenommen hat. Vielleicht machte sich Jesus auch solche Gedanken. Wir wissen es nicht, der Text sagt uns dazu nichts. Aber Jesus fragt auch nichts. So als wüsste er insgeheim, darum geht es auch gerade gar nicht. Denn die Frau soll vorgeführt werden. Und nicht nur die Frau soll vorgeführt werden, auch Jesus soll vorgeführt werden. Schließlich ist die Tora, die Heilige Schrift der damaligen Zeit, die höchste Instanz, sehr eindeutig. Jedes Kind weiß, auf Ehebruch steht die Todesstrafe. Wenn Jesus das jetzt in Frage stellt, stellt er die Autorität der Schrift, die höchste Autorität überhaupt in Frage. Man könnte ihn endlich als Ketzer dingfest machen. So denken es zumindest die Pharisäer und Schriftgelehrten. Auf der anderen Seite, Jesus hat immer wieder Liebe und Barmherzigkeit und Annahme gepredigt. Wenn er jetzt nichts unternimmt, sondern sie steinigen lässt, dann hält er letztlich nicht ein, was er selbst predigt. Es ist also eine verzwickte Situation und der Versuch, Jesus vorzuführen. Denn egal, wie er sich entscheidet, er kann nur verlieren, denken zumindest die Schriftgelehrten und Pharisäer. Kleine Randnotiz, wir sind es so gewohnt, die als böse darzustellen, die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Aber nur zum inneren Verständnis, das waren die besonders Frommen der damaligen Zeit. Das waren die, die die Bibel wirklich kannten. Manchmal denke ich, das waren die, die ich manchmal bin. Ich, der seinen Glauben zum Beruf gemacht hat, der die Bibel kennt. Vielleicht wäre ich heute an manchen Stellen auch ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter. Weil es sind hier die super Frommen, die der Gnade und Liebe Jesu Christi entgegenstehen. Eine Frage bohrt sich dabei auch in meine Gegenwart. Denn warum tue ich mir so schwer damit, tun wir uns als Gesellschaft damit so schwer, mal zuzustimmen, mal etwas mehr zuzulassen? Wie privilegiert müssen wir sein, wenn wir Gleichberechtigung, egal ob bei Sexismus oder Rassismus, als Gefahr sehen? Das denke ich mir aber nur so nebenbei. Im Text denke ich mir, so steht sie dort in der Mitte, die Frau, die vorgeführt wurde, alle Augen auf sie gerichtet. Wenn ich mir auch nur eine Sekunde vorstellen würde, wie es mir geht, wie es mir da gehen würde an ihrer Stelle, dann ist es ein zutiefst beschämender Moment. Scham. Vielleicht ein weiterer Anknüpfungspunkt für uns heute. Diese quälende Empfindung, dieses Gefühl, sich die Blöße zu geben. Denn wer möchte schon vor fremden Menschen auf seine Sexualität reduziert werden? In der Mitte stehen, ganz allein und alle schauen auf dich herab. Was ein Horror. Und egal, wie fromm man seine Motive auch tarnt, wer Menschen so beschämt, findet seine Rechtfertigung dafür nicht in der Bibel. Egal, wie wir auch in unserem Leben uns verhalten, egal, was wir auch tun, Gott möchte uns niemals dafür bloßstellen oder beschämen. Gott möchte uns immer helfen. Gott möchte uns nicht beschämen. Wie viel seelische Gewalt, wie viel Grausamkeit und Selbstgerechtigkeit steckt doch in diesen Sätzen, steckt doch in uns Menschen. Denn auch wenn es bei uns heute nur noch selten um Leben und Tod geht, geht dieses Gefühl, einander beschämen zu wollen, doch weit bis in unsere Zeit. Wie wir wieder aussehen, wie viel wir wiegen, wie wir gebaut sind oder wie wir eben auch nicht gebaut sind, wie wir zu sein hätten als Mann, als Frau, wie wir uns zu verhalten haben als Christ oder Christin, wen wir zu lieben haben oder wen auch eben gerade nicht, was wir gucken, was wir essen, wie wir sind. Überall liegt die Gefahr der Beschämung, überall die Gefahr, dass wir uns schämen sollen für das, was wir tun oder auch was wir nicht tun. Mir ist es wichtig zu verstehen, das ist nicht etwas, was vor langer, langer Zeit war, sondern es ist etwas, was ein gesellschaftliches Muster, was ein menschliches Muster ist bis heute. Und es ist bis heute so, dass gerade junge Frauen darunter am meisten leiden. Wenn man die MeToo-Debatte oder das Catcalling anschaut oder andere Begriffe im Netz eingibt, dann findet man schnell unendliche Geschichten, die nicht ewig her sind, sondern im Heut und Hier geschehen. In der Mitte stehen alle Blicke auf dich gezogen und auf deine Sexualität reduziert. Beschämt. Aber Jesus macht da nicht mit. Jesus löst diese Situation geradezu meisterlich. Ich finde es müßig, über das im Erde Geschriebene zu fabulieren und zu spekulieren, aber als er sich erhebt, kommt heraus dieser eine Satz, der bis heute nichts an seiner Kraft verloren hat. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Was ein Satz. Was ein wunderschöner Satz. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und Jesus, der diesen Satz sagt, der verändert die ganze Situation, der verändert alles bis heute. Er steht da, fast idealtypisch, klug und konsequent zugleich. Die Angriffe gehen nicht auf, die Falle schnappt dich zu. Ein lautes Schweigen umgibt die Situation. Und dass dieser Satz bis heute nicht an seiner Kraft verloren hat, hängt auch damit zusammen, dass er bis heute stimmt. Denn bei aller Empörung, bei aller Moral, niemand von uns ist perfekt. Kein Mensch hat das Recht, sich über andere Menschen zu erheben. So einfach, so radikal. Da wird unser Sünder und Sünderinnen sein, ganz universal für uns alle Menschen gedacht. Alle Menschen sind in ihrem sündhaften Verhalten, in ihrem Sündersein gleich. Das ist vielleicht nicht die schönste Art der Gleichberechtigung, aber es ist eine ehrliche. Denn sie sitzt beim Splitter in unserem Auge an und nicht beim Balken im Auge des anderen. Sie verbindet uns auf seltsame Art und Weise. Sie verbindet mich auf seltsame Art und Weise mit der Frau in der Mitte. Denn sie führt mir vor Augen, dass wenn ich ganz ehrlich bin und ganz tief ehrlich in mich reinschaue, ich auch dort stehen müsste. Weil ich an irgendeiner Stelle auch etwas getan habe oder gedacht habe, was man so nicht tun sollte, was Sünde ist. Eigentlich müsste ich auch dort stehen, müsste jeder von uns und jede von uns dort in der Mitte stehen. Und die da rumstehen, die schnallen das in dem Moment. Die Älteren gehen zuerst so, als würden sie wissen, ja, vielleicht müsste ich da auch in der Mitte stehen. Einem großen Film gleich leert sich der Platz. Geht einer nach dem anderen nach Hause. Der Skandal schwindet, die Empörung geht und am Ende bleiben die beschämt zurück, die beschämen wollten. Zum Schluss, großartig geschrieben, fast wie in einem Hollywood-Film, bleibt nur Jesus mit der Frau alleine dort. Alle anderen sind weg. Am Ende sind die weg, die mit Scham und Zeigefinger gearbeitet haben. Nur Jesus und die Frau bleiben zurück. Ich finde das Bild ein schönes Bild, weil es im Kern bei Sünde immer darum geht, was zwischen dir und Jesus ist. Im Kern dieser Sünde geht es um die Beziehung von ihr und Jesus. Alles andere ist zweitrangig. Es geht um dich und Jesus. Und jetzt passiert es. Zum allerersten Mal wird die Frau angesprochen, verwegen die Idee, die Frau zu Wort kommen zu lassen. Bis eben gerade wurde über sie gesprochen, jetzt wird sie angesprochen. Und sie wird nicht als Ehebrecherin angesprochen, sondern als Frau. So als würde Jesus schon jetzt mehr in ihr sehen als ihre Tat. Jesus könnte jetzt viel fragen, was ihr vorgeworfen wird, was sie zu ihrer Verteidigung vorzubringen hat oder wie sie es wieder gut machen will. Doch auf all diese Fragen verzichtet Jesus. Er stellt nur diese eine Frage: Hat dich niemand verurteilt? Nein? Dann verurteile ich dich auch nicht. Jesus, der alles Recht hätte, uns zu urteilen, der urteilt nicht. Keine Verurteilung, kein Scham. Diese wunderbar jesuanische Art, die nicht richtet, sondern rettet. Die Frau darf leben. Sie erlebt ihren Freispruch. Einfach so wird ihr geholfen, ohne Scham. Und diese Frau, die gerade noch als Objekt behandelt wurde, über die man verfügen konnte, bekommt Würde und Selbstbestimmung zurück. Denn es liegt nicht mehr in fremden Händen, was ihr geschieht, sondern in ihren Händen. Und so verstehe ich die Aufforderung, hinfort nicht mehr zu sündigen, auch genauer als das. Du hast es jetzt wieder in der Hand. Du hast es jetzt wieder in der Hand, was mit dir geschieht und wie mit dir geschieht. Und deswegen sündige von fortan nicht mehr. Lass das. Ich weiß, dieser Satz, sündige fortan nicht mehr, der ist herausfordernd. Weil, als wäre es so einfach, als könnte man einfach mit dem Sündigen aufhören. Ich glaube das nicht. Was ich aber glaube, ist, dass er uns daran erinnert, dass wir es in der Hand haben. Denn auch wenn heute Themen wie Ehebruch keine Steinigung oder manchmal nicht mal mehr gesellschaftliche Empörung mit sich bringen, sie bleiben falsch. Jesus löst deswegen auch an keiner Stelle hier das Gesetz auf. Jesus möchte darauf hinweisen, dass es eine tiefe Bewandtnis hat, nicht die Ehe zu brechen. Ich meine, jeder, der schon mal Menschen begleitet hat, die Ehebruch erleben mussten, jeder, der schon mal erlebt hat, wie es ist, mit Betrogenen zu sprechen, der weiß, wie unglaublich schmerzhaft diese Erfahrung ist, wie viel Leid Familien dadurch erleben, wie viel Leid Menschen erleben. Dass das in den 10 Geboten steht, es hat eine tiefe Bewandtnis zu unserem Schutz, zu unserem Wohlergehen. Und deswegen löst das Jesus auch nicht auf. Nur verurteilt er niemand. Er verurteilt die Frau nicht und auch den Mann, der nicht vorkommt. Vielleicht provoziert uns diese Geschichte an manchen Stellen. Aber ich finde, dann provoziert sie uns zu Recht. Denn so wie damals die Menschenmenge erkennen musste, dass sie alle Selbstsünder und Sünderinnen sind, so tut uns diese Erkenntnis heute auch gut. Denn sie macht uns alle gleich. Niemand sollte sich über andere Menschen erheben. Richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Amen.